Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast für Trainingsnerds und Zimtschneckenliebhaber
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Bevor wir in unserer heutigen Folge so richtig tief eintauchen in Trainingslehre, Trainingstheorie, möchten wir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen, Athletic Greens.
Hast du schon Entzugserscheinungen? Wir haben heute jetzt schon im Intro gesagt, es geht um Ernährung. Es wird um Zimtschnecken gehen. Wie geht's dir jetzt damit?
Ich habe keine Entzugserscheinungen von den Süßigkeiten. Ich muss wirklich sagen, ich bin brav, habe ordentlich zurückgeschraubt und habe dafür meinen Athletic Greens Konsum hinaufgeschraubt. Von dem habe ich auch keine Entzugserscheinungen, weil da bin ich mittendrin und da werde ich auch nach den letzten Wochen weitermachen, weil ich das Gefühl habe, dass mir das wirklich Viere hat.
Das ist gut.
Ja, also Athletic Greens, unser Werbepartner, unter athleticgreens.com/sitzfleisch. Meine Aussprache ist natürlich nicht die beste, aber ihr findet in den Shownotes den Link dazu. Wenn ihr dort ein Abo bestellt unter diesem Link, dann bekommt ihr einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 praktische Travel Packs. Das gleiche Angebot wie in den Wochen zuvor.
Und wenn jetzt jemand nicht weiß, was Athletic Greens ist, wie kannst du das kurz zusammenfassen?
Das sind einfach zu mixende grüne Smoothies mit Nahrungsergänzungsmitteln, wo einfach alles drin ist, was man braucht. Die helfen gegen die Müdigkeit in der Früh, die helfen gegen die Müdigkeit am Abend, sie helfen dir bei der Regeneration. Du fühlst dich einfach wohler, du fühlst dich besser. Es sind 75 Vitamine und Mineralstoffe drinnen. Es ist entwickelt mit US Cycling. Athleten wie Sebastian Kienle schwören drauf. Jetzt auch ich, obwohl ich nicht so Athlet bin wie der Sebastian Kienle.
Und apropos Athlet und Regeneration, es ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gesprächspartner. Wir reden heute mit dem Mann, der nicht nur mich, sondern auch mittlerweile einige andere Ultraradsportler durch Trainingspflege und durch Coachings versorgt und der mit dem Flo gemeinsam auch schon einige Male in Betreuerteams bei mir mit war, nämlich mit dem Markus Kinselbauer. Und wir werden ihn heute ein bisschen ausquetschen, so zum Thema Weitradlfahren, Trainingspläne. Was kann er Radlfahrern mitgeben? Wie kann man besser werden, wenn man gescheit trainiert? Was sind die größten Fehler?
Wie wird man besser? Wie wird man schneller?
Und ob man aus einem Esel ein Rennpferd machen kann? Und wie gut zum Beispiel der Flo noch werden kann? Also Max, herzliches Grüß Gott. Wir haben die Leitung wieder hergestellt und hoffen, dass technisch wieder alles passt.
Ja, servus, grüß euch. Danke für die Einladung. Ist ja fast eine Pflicht, dass man der nachkommt. Ne?
Danke fürs Kommen. Freut uns, auch wenn du dich verpflichtet fühlst.
So wie immer.
Ganz kurz zu deinem Werdegang im Ultracycling, deine Zusammenarbeit mit dem Straps. Seit wann bist du dabei? Seit wann kennst du den Straps? Wie bist du da überhaupt dazugekommen?
Boah, da müssen wir gleich ziemlich tief graben. Ne? Straps, da muss man eh ein bisschen helfen. Ich glaube, 2007 sowas um den Dreh. 2006, 2007, glaube ich.
So ungefähr, ja.
Und kennengelernt haben wir uns ja absolut weit weg vom Radlfahren, sondern bei Büromöbel, wenn man es genau nimmt. Ich habe damals unter anderem bei einer Firma gearbeitet, die ergonomische Möbel vertreibt und einen zweiten Zweig gehabt hat, nämlich die Diagnostik von koordinativen und Wirbelsäulengeräten. Und irgendwie ist der Kontakt über da muss man helfen, ich glaube, über einen Wolfgang zustande gekommen, zu meinem damaligen Chef. Und der Wolfgang hat gesagt, ja, Er kennt da einen jungen Burschen Und bei dem wäre es gut, wenn man den einmal ein bisschen durchcheckt.
Ich habe dann auch so Ausstattung gekriegt an Trainingsgeräten und dann haben wir uns dort eben bei dem Gespräch kennengelernt. Du hast dann irgendwie gleich im Gespräch, sind wir dann ja, auf das Thema gekommen, Race Around Slovenia, dass du quasi einmal als Betreuer mit dabei sein könntest, wenn das gewünscht ist, wenn ich das brauche. Und dann hast du mir auch für so Oberkörper-Stabi-Trainings quasi schon die ersten Ratschläge gegeben. Und so das auf diesem Level hat es begonnen. Und wie du dann beim Radrennen rund um Slowenien dabei warst, habe ich mir schon gedacht, der Mann passt gut ins Betreuerteam.
Und jetzt stehen wir da, 13 Jahre später, und das Oberkörper-Stabi-Training hat nicht gefruchtet. Also er hört halt nicht sehr so auf die.
Ja, wir haben das Training dann auf eine Etage verlegt.
Aber du hast ja wirklich, du warst ja in sehr vielen Branchen zuerst unterwegs. Also du warst ja zwischendurch dann einmal Trainer bei Red Bull Salzburg, bei Fußball im Jugendnachwuchs. Warst bei meinem ersten und zweiten Race Across America dabei bis 2011 und dann haben sie unsere Wege so vorübergehend ein bisschen entfernt und zwar 2017 hast du dann quasi wieder mit Trainingsplänen mich unterstützt und da hat es dann wieder quasi, ist die zweite Welle sozusagen entstanden.
Genau, ja. Also hat früh angefangen und eben die kleineren Rennen, die aber super waren, also gerade Race Around Slovenia, ganz viel gute Erinnerungen. Retrospektiv muss man sagen, ziemliche Lehrstunden in jeglicher Hinsicht. Also es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn das die Kindheit gewesen war und jetzt sind wir erwachsen in dem Sport. Gerade die Fahrten mit dem Team und alle sehr nervös und teilweise echt schon ein bisschen paranoid dann mit dem Schlafentzug als Betreuer. Also da weiß ich noch, wie mal einer hinter uns gefahren ist, ein Radlfahrer. Und der hat so einen Spiegel gehabt beim Helm dran. Ne? Und das haben wir nicht gekannt.
War das ein Amerikaner vielleicht?
Nee, weiß ich nicht, der hat sich verirrt. Und wir haben die ganze Zeit geglaubt, das ist einer von der Race Official oder was, die uns da verfolgt. Und also alle möglichen Konstrukte haben uns zusammengesponnen.
Bis er halt dann einmal. Am Helm gibt es nur in den USA. Das ist bei uns ein No-Go.
Ja, und anscheinend irgendwo im tiefsten Slowenien. Da werden sie auch noch verkauft. Ja, auf jeden Fall hat sich das dann aufgelöst natürlich und aber da waren schon echt viele coole Situationen dabei, ja, und waren ja insgesamt zweimal war ich dabei in Slowenien, einmal habe ich vom Chef das Autofahren gelernt und also nicht das normale Autofahren, sondern das etwas rasantere und beim zweiten Mal war der Rainer dann auch mit, dem habe ich leider mein Auto überlassen beim Heimfahren, weil der hat irgendwie die Autobahn nicht getroffen nach Österreich und dann sind wir irgendwie über die Alpen besser gefahren, weil er glaubt hat, das ist viel, viel kürzer.
Ich weiß noch, ich bin damals unten völlig fertig im Ziel schlafen gegangen. Das war das Rennen, was durchgehend, glaube ich, geregnet hat. Da war Wintereinbruch im Mai. Da bin ich mit der Mammut-Bergsteigerjacken vom Rainer das Rennen gefahren, weil alles an Radl gefahren von mir war erstens zu dünn und schon verbraucht und durchnass. Und dann seid ihr direkt nach Zielankunft heimgefahren und die Aktion vom Rainer war kürzeste Verbindung nach Linz und genau, Start. Ja. Und ich wieder aufgestanden bin, einige Stunden später war sie, glaube ich, immer noch unterwegs, irgendwo in der Weinberg-Gegend in der Südsteiermark oder so.
Ja, ich war ja komplett fertig und wir haben uns, da habe ich noch meinen alten Charan gehabt und wir haben uns hinten einfach einen Liegeplatz gemacht und ich habe mich eingelegt und war halt sofort weg. Und ich glaube, Postojna ist, weiß ich nicht, sind es 5 Minuten bis zur Autobahn und nach 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten denke ich mir, wir fahren noch immer Kurven. Rainer, was ist los? Gell? Und ich war aber zu fertig, dass er mich aufricht, um zu schauen, was wir machen. Und auf jeden Fall waren es dann immer in der Nacht irgendwelche Kurven, dann Schotterpassagen. Dann sag ich, die Rainer, wo sind wir? Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind gleich da. Dann sind wir einmal bei einer Alm gestanden. Ich glaube, da haben wir sogar umkehren müssen dann. Ja, also da haben sich schon einige Anekdoten ergeben im Laufe der letzten gut 14 Jahre sowas, gell?
Und dann hast du gedacht, das ist nichts für dich, das ist unprofessionell und du wirst jetzt einmal in anderen Sportarten aktiv.
Ja, ich habe mir gedacht, Fußballer sind viel pflegeleichter und probiere mal das. Aber ja, man sieht, ich bin wieder zurückgekommen.
Also ganz kurz, also du hast eine Trainerausbildung, du bist ausgebildeter, staatlich geprüfter Trainer. Korrigier mich, wenn ich dann Blödsinn sage.
Der Max untertreibt sicher, er ist auch Sportwissenschaftler, Magister und hat viel mehr auf den Kosten, als er gern selber zugibt.
Ja, nein, das... Also im Fußballjahr habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich bin dann relativ schnell vom österreichischen zum deutschen Verband gewechselt für die Ausbildungen, weil mir das damals dann noch sinnvoller vorkommen ist, weil man das ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen ist. Mittlerweile dürfte, was ich so her in Österreich, eher schon super sein. Aber damals war es für mich einfach passend und habe es über den deutschen Verband gemacht und bin dann, war damals eh schon in Salzburg. Und genau, da habe ich dann einige Jahre verbracht. Und wie es halt im Fußball ist, hast du halt echt null Zeit. Also ich glaube, ich habe jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei Wochen Urlaub im Jahr gehabt und die waren auch quasi zum Durchschnaufen. Und da ist halt nichts mehr mit Race Across America gewesen oder irgendwo mitfahren. Und wir haben halt so lose Kontakt gehalten, würde ich jetzt einmal behaupten. Und natürlich hat mir die Faszination nie ganz loslassen. Also wie du schon sagst, Straps, also Sportwissenschaft ist ja, für mich ist es tatsächlich eine Leidenschaft da. Und da beschäftigt man sich natürlich mit allem Möglichen, was halt dann neu auf den Markt kommt, auch von Trainingsmethodiken, Leistungsdiagnostiken und ja, und 2016, sowas glaube ich, sind wir dann wieder mal zum Plaudern gekommen. Und da war ich ja auch da, habe ich eine andere Wahrnehmung, wie wir wieder zueinander gekommen sind, wie du in irgendeiner Folge einmal gesagt hast, weil ich wollte am Anfang gar nicht. Also nicht jetzt wegen dir, sondern ich habe einfach so wenig Zeit gehabt und habe sogar einen Kollegen gefragt von mir, ob er sich vorstellen konnte, dass er die trainiert, weil ich gewusst habe, der ist auch super. Und er hat gesagt, nein, ich traue das nicht zu, weil er in ein bisschen anderen Ausdauermetier ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich meine, dann werde ich die Zeit erübrigen. Und dann haben wir ein bisschen Quatschen angefangen und dann hat es mehr innerhalb von ein paar Tagen, Wochen, hat mir das sehr gefesselt und dann hat die Zusammenarbeit begonnen dann. Ja.
Totti?
Das war jetzt auch das, worauf ich hinaus wollte. Also von welcher Basis hast du angefangen, dich mit diesem Ultrasport von einer sportwissenschaftlichen Seite zu beschäftigen? Weil du hast gesagt, du kommst vom Fußball, du kommst von der Sportwissenschaft allgemein. Wie bist du da rangegangen? Hast du schon Vorwissen gehabt? Hast du aufgebaut auf anderen? Oder hast du dir das quasi komplett von null erarbeitet und der Straps war dein Versuchskaninchen?
Naja, das war schon so, dass ich schon eine breite Basis habe, im Sinne von ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Und wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben, habe ich auch nur auf der Uni gearbeitet, Assistent von der Studienleitung damals, und da war ein Kollege von mir, der Arzt, mit dem der Rainer zusammengearbeitet hat. Das heißt, die Leistungsdiagnostiken haben bei uns im Institut stattgefunden. Und dann ist man jetzt ins Plaudern gekommen und ich habe mich natürlich dann mit dem Straps auch beschäftigt, wie ich mitgefahren bin und mit der ganzen Leistungsstruktur von dem Sport. Weil in Wahrheit gibt es ja literaturmäßig verschwindend wenig, oder damals hat es gar nichts gegeben, jetzt gibt es ein bisschen was. Und dann habe ich mich halt mit dem beschäftigt, mit dem klassischen Radsport sozusagen, und bin über den klassischen Radsport so in Richtung Ultracycling gegangen, mit den eigenen Gedanken, mit dem Rainer sein Input, mit Inputs von anderen Coaches und Leuten. Also man muss sagen, die Skandinavier haben in die Ausdauerrichtung auf jeden Fall einen hohen Stellenwert da. Die machen sehr viele Studien und da habe ich mir auch ein paar Sachen abgeschaut. Und ich glaube, was ich gesehen habe von den Notizen, da werden wir über das polarisierte Training eh noch ein bisschen sprechen. Zu Recht auch, weil da hat es mir manchmal ein bisschen einen Hund rein. Und da war ich dann beim Vortrag einmal von eben diesem Steven Seiler, der war damals in Wien auf der Uni. Und irgendwie das war so dann der Anknüpfungspunkt, wo wir gesagt haben, ja, das in die Richtung probieren wir es einmal. Ja. Also einfach einmal einen neuen Input setzen, weil ich war schon auch der Meinung, dass das Training ein bisschen abgewandelt gehört vom Straps. Also es ist eigentlich viel daraus gesprossen, dass ich viele verschiedene Sachen irgendwie für mich selber kombiniert habe. Ja. Ob das jetzt vom Radsport ist, von Leichtathletik, wo ich auch eine Trainausbildung habe. Man kann einfach von überall ein bisschen was rausnehmen. Ausdauerinstruktor habe ich gemacht, dann nehme ich auch wieder ein bisschen was mit vom Mountainbike vielleicht. Und so setzt man halt die einzelnen Sachen zusammen und dann entwickelt man sich mit dem Athleten eigentlich mit, muss ich sagen. Ja. Also natürlich war nicht von Anfang an alles einwandfrei klar, sondern es war ein bisschen Trial and Error dabei.
Aber man hört es raus, ein sehr wissenschaftlicher Zugang, Literatur, Vorträge, Ausbildungen. Und das ist auch das, was, glaube ich, den Straps so begeistert und warum er dann so bereitwillig sich in deine Hände begeben hat.
Weil mich sehr viele Sachen auch interessieren. Ich will gewisse Dinge gern wissen, verstehen. Warum wird das so geplant? Warum soll ich jetzt diese Einheiten fahren, die teilweise echt nicht witzig sind? Aber mir taugt es dann schon sehr zu merken, dass du da einen richtig guten Background hast, sehr viel Wissen hast, mir zumindest häppchenweise ein paar oberflächliche Infos halt mitgibst, damit ich das Gefühl habe, ich verstehe es auch. Und das macht natürlich das Gesamtpaket ziemlich lässig. Aber ich wollte nur eins sagen zu dem, was du vorher gesagt hast, dass du eigentlich gar keine Zeit so richtig gehabt hast und dir zuerst nicht sicher warst, wie du das unterbringen sollst, einen Weitradlfahrer zu trainieren. Wie ich dich gefragt habe, ob du mitfährst 14 Tage nach Australien ins Betreuerteam. Das war noch bevor du Trainingspläne geschrieben hast für mich. Oder eine Woche noch bei Rager Springs zur 24-Stunden-WM. Da hast du immer sehr schnell zugesagt und gut Zeit gehabt, wenn es an schöne Orte an der Welt geht.
Ich habe nur die Bonusmeilen im Sinn gehabt. Nein, man muss schon sagen, also so eine Trainerverpflichtung, sowas muss man ja auch ernst nehmen und man muss ja eine gewisse Zeit aufwenden für das. Also es macht ja jetzt keinen Sinn zu sagen, ja passt, machen wir das und ich schreibe einen Wochen- oder Monatsplan und dann hören wir uns wieder irgendwann, sondern man muss ja mit die Leute beschäftigen. Du musst ja wissen, wie geht es denen, was denken die. Und du hast eher ein bisschen Understatement betrieben jetzt, was normal eher meine Spezialität ist. Du warst schon extrem früher und ich finde es auch total vorteilhaft, wenn sie Athleten mit dem Training, mit der Ernährung, also mit allem, was ihren Sport komplettiert, auseinandersetzen, weil es einfach auch leichter trainierbar sind dann. Weil wenn du weißt, warum du was machst, dann machst du es in der Regel auch besser. Und deswegen habe ich da halt ein bisschen gezögert, weil mir schon klar war, das ist schon ein Haufen Arbeit. Und deswegen ist es bei mir auch so, dass ich halt nur begrenzte Zahl von Athleten habe, weil ich mich mit jedem halt in einem genügenden Ausmaß beschäftigen erstens will und auch muss, damit das Ganze gescheit fruchtet.
Wie viele sind jetzt ungefähr, mit denen du zusammenarbeitest? Du hast Sportler aus dem Bereich Triathlon, du hast einige aus dem Langstreckenradbereich.
Genau, ja. Und einen Handbiker, den ich einmal wöchentlich betreue. Und ja, das sind jetzt es schwankt natürlich ein bisschen von Jahreszeit. Leider gibt es da immer wieder Krankheiten oder Verletzungen. Aber zurzeit sind es 8 bis 9, die sehr intensiv betreue. Und mehr geht einfach auch nicht. Und dann habe ich noch welche, die, wie soll man sagen, ein bisschen lose betreue, aber also Monatspläne schreibe, wobei man jetzt für mich der Anspruch ist, dass ich schon mehrmals die Woche auch kontrolliere, wie die Einheiten laufen, auch immer wieder kommuniziere mit denen, wie es einer geht, aber vielleicht halt nicht ganz so engmaschig wie mit den anderen. Bei den anderen versuche ich halt jeden Tag das Training anzuschauen, zu analysieren, vielleicht nachfragen, wenn mir irgendwas nicht klar ist, zu schauen, wie ist die Nahrungsaufnahme gewesen beim Training, gibt es irgendwelche Zimperlein, also da ist schon sehr viel Zeit dahinter, die vielleicht auch nicht immer offensichtlich ist, die im Hintergrund auch aufwende. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, die Hauptarbeit von mir ist eigentlich das Nachdenken, ne? Zu überlegen, was kann man noch besser machen. Und es ist klar, dass es immer besser geht. Ja. Und deswegen machen wir immer Gedanken und es kommt dann manchmal dazu, dass man dann innerhalb der Wochen auf einmal was umdreht, weil halt irgendwas passiert ist. Ja, und das braucht einfach viel Zeit.
Für mich ist das gerade das Schöne, dass ich weiß, es macht sie der Max die Gedanken und ich brauche nur mehr das umsetzen, was im Trainingsplan steht. Das war für mich natürlich auch ein Umdenkprozess, weil du hast vorher vom Rainer geredet, damit meinen wir ihn, Rainer Hochgatterer, der auch viele Jahre zuerst bei mir Teamchef und Trainer war und generell beim Wolfgang Fasching schon mit war und einfach in dem Ultraradsport sehr viel Wissen hat. Der hat dann irgendwann eben aufgehört damit, hat sich auf andere Sachen spezialisiert. Dann habe ich mal 2,5 Jahre keinen Trainer gehabt, habe mir selbst sehr viel Gedanken gemacht und bin dann auch drauf gekommen. Es ist auch, wenn man einiges weiß, einfach schwierig vom Psychologischen her, sich selbst seinen Trainingsplan zu erstellen. Und zudem ist halt noch gekommen, dass es jetzt einmal von dem her lässig war, dass du einfach das für mich erstößt, nach bestem Wissen, aber es war eine totale Umstellung von der Methodik her. Ich habe viel Umstellungen erlebt. Also so intensive Intervalle bin ich mein Leben lang noch nie gefahren. Das habe ich mir so weggeschoben oder habe mir gedacht, das braucht man nicht. Für lange Rennen muss man lange Trainings machen und in dem Tempobereich fahren im Training, wo ich auch im Rennen unterwegs bin. Und das hat einen irrsinnigen Leistungsschub gebracht, wie wir die ersten Trainingsmonate quasi gemeinsam gemacht haben. Ich habe sehr viel Schmerzen gelitten. Also es hat Spaß gemacht, wenn man dann natürlich merkt, man entwickelt sich weiter und es passiert was und plötzlich entwickelt man neue Fähigkeiten, aber es ist jetzt schon echt anstrengend gewesen. Die Komfortzone war da 5-mal die Woche, war ich weit draußen.
Ja, das ist irgendwo, glaube ich, auch ein naheliegender Fehlgedanke, ne? Dass man, wenn man lang fahren möchte, dass man immer lang fahren muss. Weil in Wahrheit ist es ja so, dass je höher das die Schwelle ist, desto besser, weil desto höher sind dann auch die Grundlagenbereiche oder die regenerativen Bereiche, weil bei ganz langen Sachen fällt man jetzt, ich meine, das brauchen wir nur unsere Daten analysieren von Race Across America, wo du halt teilweise runterfällst auf 120, 130 Watt für Zeiten. Ne? Das sind Sachen, die fährst du nicht einmal regenerativ normal. Aber das ist halt dann trotzdem nur immer höher, wenn du höhere Schwelle hast, als wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, 300 Watt nur eine Schwelle hättest. Ne? Dann würdest du wahrscheinlich, dann würden die auch noch ordentlich wehtun.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in den Details. Ich wollte eigentlich noch zuerst ein bisschen größere Einleitung machen dazu. Also unseren Hörerinnen bist du ja schon bekannt aus diversen Clips, vor allem vom Race Around Austria natürlich. Da haben wir deine Stimme schon gehört. Wir zwar kennen uns vielleicht auch noch ganz kurz vom RAM 2018. Da waren wir das erste Mal gemeinsam, da habe ich deine Fahrkünste auch kennengelernt. Also gelernt ist gelernt, da kann man auch nichts sagen, wenn es der Shep beibracht.
Ja, Credits an den Shep, ne?
Ja, und du bist ja überhaupt der Grund, warum es diesen Podcast jetzt überhaupt gibt, weil du hast mich bei der Vorbereitung zum RAM 2019, wo wir gemeinsam in Borrego Springs waren, überhaupt dazu braucht, Podcasts zu hören. Du hast mir das ganze Konzept überhaupt erst beigebracht und dann war plötzlich ich die Podcast-Instanz und der Straps fragt mich, hey, wie schaut's aus, machen wir einen Podcast? Also.
Ja, es war ganz witzig, ne? Weil wir haben uns ja jetzt, muss man sagen, nicht so richtig gekannt, ne? Von 2018, aber wir waren in unterschiedlichen Schichten. Da läuft man sich halt natürlich zwangsweise beim Schichtwechsel über den Weg, aber jetzt so viel haben wir nicht miteinander zu tun gehabt. Und dann 2019 der Flash, ne, wenn man Roomies in Borrego. Und das verbindet natürlich, wenn man in so einem Nest dann hockt und den ganzen Tag sich unterhalten darf. Wobei es gibt schlimmere Orte wie Borrego. Ja. Also Borrego ist ja eigentlich, wir haben schon öfter darüber geredet, aber ich würde es sogar als Urlaubsdestination erwägen.
Ja. Ja, also es gibt nicht nur schlimmere Orte als Borrego, es gibt da schlimmere Zimmerkollegen als dich. Also wir haben uns gut verstanden, also super, genau. Passt. Und ich bin ganz bei dir. Es ist eine Urlaubsdestination. Also der Tourismusverband von Borrego Springs, bitte ruft uns an, wir sprechen auch Werbung ein.
Ja. Na, Borrego kann man wärmstens empfehlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also super schön zum Radlfahren. Und die ganzen Skulpturen in der Wüste machen es echt interessant, dort zu fahren. Also eine Woche kann man dort rumfahren und echt schöne Sachen machen. Und es gibt einen Supermarkt, wo es alles gibt, was man nicht braucht, unter anderem Hulkfäuste. Und dafür gibt es halt ja, andere Sachen nicht, die man gern hätte, ne? Wie Tomaten oder sowas.
Da sind wir jetzt mitten im Thema, zumindest wenn ich auf unsere Notizen schaue, weil in Borrego Springs findet jährlich in normalen Zeiten, sage ich jetzt dazu, diese 24 Stunden Zeit vor Weltmeisterschaft statt. Und da habt ihr zwar eine besondere Geschichte und da habt ihr auch diese Idee geboren, dass man in 24 Stunden 1000 Kilometer wohl fahren kann mit dem Fahrrad.
Ich bin dort 2016 zwischen 880 und 890 Kilometer gefahren und zwei Jahre später habe ich sogar 913 geschafft. Und das aber, wo ich die letzten 20 Minuten in der Wiesn gesessen bin und mir gedacht habe, ich möchte endlich einmal in meinem Leben nicht bis zur letzten Minuten hinhalten müssen, sondern ein bisschen genießen, und die 900 waren geschafft und es hat mir echt taugt, aber Das war ja irgendwie so der Keim, dass ich mir gedacht habe, wenn perfekte Bedingungen sind, weil auf diesem Kurs gibt es eine Stopptafel, es sind doch Höhenmeter drinnen, es ist die Straßen teilweise sehr schlecht, wäre noch einiges möglich. Und auf der Bahn habe ich auch schon einmal die Idee gehabt, 1000 Kilometer zu schaffen, da ist es nicht gegangen. Da bin ich dann einfach körperlich und mental ziemlich zerbröselt. Aber ich habe dann einmal Max zu dir gesagt, bitte rechne einmal aus, was ist möglich, wie viel Watt muss ich treten, wie viel Kalorien muss ich verbrennen, was muss mein Körper leisten an Fettverbrennung, Kohlehydratverbrennung, ist das möglich oder nicht?
Ja, zu dieser 24-Stunden-WM muss ich noch eine Anekdoten loswerden, weil das war irgendwie ein einschneidendes Erlebnis in meiner Ultra-Cycling-Begleit-Lebenszeit. Da habe ich sozusagen meine Marienerscheinung gehabt.
Ich wollte gerade aufs ernsthafte Thema lenken, jetzt kommt wieder.
Ja, nein, das hat ja eh damit zu tun. Also im weitesten Sinne. Aber du hast ja, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber sicher schon mal in Valerio Zamboni erwähnt in dem Podcast. Und der Valerio ist ja quasi unser Held. Also wir wollen eigentlich beide so sein wie er, wenn wir in dem Alter sind. Und der Valerio hat ja eine unglaublich sympathische, aber extravagante Art. Und 2016 waren wir ja drüben und dann haben wir uns halt ein bisschen eingefunden in diesen Rundkurs, den dürfen wir nur betreuen. Und das Reglement, da bin ich gleich ein paar Mal verwarnt worden, weil die Verpflegungszone, die war ca. 10 Meter. Das heißt, ich habe immer 10 Meter voll sprinten müssen und das in Schuhe übergeben, weil der Straps halt durchpfiffen ist. Und dann habe ich einen Anschiss gekriegt, wenn ich halt nicht sofort abgebogen bin, wieder in die Betreuerzone hinein. Und der Valerio hat es anders gemacht. Der Valerio ist reingefahren in die Box. Er hat sich mal runterheben lassen vom Radl von einem von seinen drei Jungs. Das sind, muss man dazu sagen, alles drei ehemalige Profifahrer. Und hat sich in seinen Gartensessel gesetzt. Dann hat er den Mund aufgemacht, hat in die Kühltruhe hineingedeutet, was für Eis das er haben möchte und ist dann gefüttert worden mit dem Eis. Also so das krasse Gegenteil von der Verpflegung vom Straps.
Valerio Zamboni ist ein extrem lässiger Typ, ein richtiger Gentleman und auch schon mittlerweile 65 und fährt jedes Rennen zu Ende, hat auch schon nämlich die gleichen Statistiken wie ich, hat 9 RAM-Teilnahmen, 7 Mal RAM-Finish und er ist eine Ikone und hat natürlich auch seinen Stil und seinen italienischen Charme.
Genau. Bezüglich Borrego und die Länge der Strecke. Wir haben gewusst, es ist einiges möglich. Also beim ersten Mal hast du schon gesagt, fast 900 Kilometer. Dann haben wir gesagt, naja, da ist schon noch ein bisschen was drinnen. 2018 war es dann soweit, dass die 900 geknackt wurden. Gott sei Dank hast du es nicht gleich gecheckt, dass die 900 schon gefallen sind, weil du bist nur eine kleine Runde gefahren. Und dann bist du gekommen und hast halt gemerkt, ja, die 913 Kilometer sind geschafft und ich habe eh gesagt, bitte fahr noch, es sind noch 25 Minuten Zeit, du schaffst nur 2 Runden. Und mir war aber dann relativ schnell klar, dass das sinnlos ist, wie du sagst, also wenn du dieses Ziel dann einmal erreicht hast, das ist ja unglaublich, sind schwere Bedingungen in Borrego, muss man auch sagen. Es ist brutal heiß Untertag, es kann extrem kalt sein in der Nacht, also 2019, glaube ich, war es, da war es um den Gefrierpunkt. Untertag hat es teilweise echt brutale 40, 45 Grad und du siehst die Fahrer dann, wenn sie sich übergeben in der Verpflegerzone, weil es so heiß ist. Es ist eine Stopptafel drinnen, der Asphalt ist alles andere als optimal und wir haben gesehen, ja, 913 Kilometer, die ersten 12 Stunden waren es, ich habe mir den Wert natürlich angeschaut, bin mir nicht ganz sicher, aber es waren so circa 490 Kilometer, die du in 12 Stunden gefahren bist, dort bei diesen ja doch schwierigen Bedingungen. Und dann ist natürlich der Gedanke geboren gewesen, naja, wenn man jetzt wirklich feine Bedingungen hat, ja, wäre dann der Tausender möglich. Und dann haben wir ein bisschen zum Rechnen angefangen. Und es war relativ schnell klar, wenn man das macht, dann wird es wahrscheinlich am ehesten in der Höhe klappen. Flo, du beschäftigst dich ja auch sehr viel damit. Also gerade die Stundenweltrekorde, die fallen natürlich alle auf irrsinnigen Höhen. Wobei dazu zu sagen ist, das dauert eine Stunde. Ja. Also das, was der Straps probiert, dauert 24 Stunden. Das heißt, wir können die Höhe nicht ganz extrem wählen. Aber
vielleicht ganz kurz. Was ist der Vorteil in der Höhe? Es sind jetzt nicht alle Hörerinnen so drinnen. Wenn ich es jetzt in Layman's Terms sagen kann, der Vorteil in der Höhe ist, der geringere Luftdruck bedeutet weniger Luftwiderstand und dadurch kann man mit weniger Leistung schneller fahren, vereinfacht gesagt.
Genau so ist es, ja. Also in Höhe von 1500 Meter besagt die Studienlage ja ganz eindeutig, dass du einiges an Watt einsparst. Also bei diesen 1500 Meter, wo wir anpeilen, dass wir das machen möchten, liegt es ungefähr in 20% Ersparnis von der Wattanzahl her, also grob 40 Watt weniger, die zu leisten sind. Natürlich muss man bedenken, dass geringerer Luftdruck bedingt, dass die Sauerstoffaufnahmefähigkeit erleidet darunter. Das heißt, die VO2 Max, die vermindert sich ja um ca. 7,5-10%, sagt man in der Literatur. Und der Vorteil, den wir aber da sehen, ist, dass sich der Straps in der Höhe eigentlich immer relativ leicht anhat. Also man muss natürlich akklimatisieren und das ganze Programm durchspielen. Aber auf Flachstrecken überwiegt der aerodynamische Vorteil ganz klar gegenüber dem Verlust der VO2 Max.
Da kann ich bitte kurz mit ein paar konkreten Zahlen einwerfen. Ich bin bei den 24 Stunden in Borrego Springs oder auch bei meinem 24-Stunden-Weltrekord in Berlin jeweils ca. 255 Watt gefahren im Durchschnitt. Und um den Schnitt zu erreichen, dass man 1000 Kilometer schafft, bräuchte ich 280 Watt. Und das ist halt schon an der Grenze zu kaum möglich oder sehr schwierig oder fast unrealistisch jetzt für mich. Aber in der Höhe von Colorado sind es 240 Watt. Und das ist halt etwas, wo man sagt, Aerodynamik muss passen, der Kurs muss passen. 240 Watt ist definitiv realistisch, das habe ich auch schon geschafft. In der Höhe wird es natürlich schwieriger. Aber so ganz grob ist irgendwie unser Marschplan.
Genau, ja. Man muss dazu sagen, wir haben mittlerweile schon sehr viele verschiedene Tests hinter uns, die man sowohl physiologisch als auch aerodynamisch oder du Straps gemacht hast, damit wir auch verlässliche Rechenwerte haben, mit denen wir arbeiten können. Und diese es ist ja immer eine Rechnung, ja, und eine Rechnung, wenn das immer so aufgehen würde, wäre es ja schön, ne? Aber da braucht man ja nichts mehr fahren auf der Welt. Aber selbst mit den Werten, die man ausgerechnet hat, die sind schon eher so Obergrenze. Also wahrscheinlich geht es sogar mit weniger, wenn alles richtig, richtig optimal läuft. Und ich würde jetzt aber behaupten, dass es selbst auf Meereshöhe möglich wäre, jetzt rein leistungsmäßig für die. Wir wissen ja, wo die maximale Fettoxidationsrate liegt. Die Zone ist bei dir so um den Dreh bei 290 Watt, das heißt, da kannst du sehr, sehr lange fahren. Und auch mit Kohlenhydratverbrauch etc., das haben wir alles da mit einfließen lassen. Das Problem ist allerdings die energetische Seite. Du wirst nicht so viel Kalorien in dich reinbringen, dass du das halten kannst. Irgendwann ist einfach der energetische Faktor der Limitierende. Und das ist bei, je weniger Stunden es sind, desto mehr kannst du das vernachlässigen. Ja, wenn du mal 5000 Kaloriendefizit hast, ist wurscht. Ja. Aber wenn du bei 24 Stunden, ich habe mal ausgerechnet, wenn wir das auf Meereshöhe fahren würden mit 280 Watt, dann müsstest du 80 in Schuhe zu dir nehmen, dass das halbwegs ausgeglichen ist. Oder für einen Flow, nachdem du jetzt auch schon so einen guten Ruf hast, habe ich ausgerechnet, dass 55 Zimtschnecken werden. Das geht nicht einmal als Kombi.
80 in Schuhe sogar mit dunkler Schokolade eh schwer.
Ja, ich mir dachte, vielleicht mit Kaffee geht's, aber wird auch hart. Naja, und deswegen macht es jetzt natürlich absolut Sinn, das in jeglicher Form, wie es nur geht, zu optimieren. Sowohl aerodynamisch, wo du auf der Bahn Tests gemacht hast, als auch von unserer Überlegung her, von der Höhe, dass weniger Watt zu leisten sind, die auch leistbar sein sollten. Also jetzt, rechnerisch geht es ja aus. Jetzt musst du es nur noch fahren. Ne?
Nur noch fahren. Also wir sprechen jetzt da von 1005, 1006, 1700 Meter. Das ist so die Zone, wo du jetzt sagst als Coach, da ist, man kennt es ja am Berg, ab einer gewissen Höhe fängt man viel eher und viel mehr zum Schnaufen an, einfach weil der Sauerstoffgehalt nicht mehr so hoch ist. Aber das wäre so die Zone, wo du sagst, das passt mit Aerodynamik zu Sauerstoffaufnahme, das ist eine gute Balance, die Höhe.
Genau, das ist so irgendwo das, der optimale Kompromiss, was wir jetzt für uns überlegt haben. Also wie du richtig sagst, die Aerodynamik hat schon so einen Einfluss, dass du wirklich deutliche Einsparungen hast. Aber die Höhe ist noch nicht so hoch, dass jetzt die Sauerstoffaufnahme unglaublich arg darunter leiden würde.
Und ich muss ja Tag und Nacht fahren. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Stundenweltrekorde, die in Mexiko auf 3000 Meter Höhe gefahren werden, ich kann da nicht auf 3000 Meter Höhe in der Nacht fahren, da wird es eiskalt sein. Deswegen muss man auch an solche Dinge ein bisschen denken. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen über allgemein Radlfahren, Training und diese Dinge sprechen.
Also das war jetzt sehr technisch, sehr, sehr genau für die Nerds. Und jetzt kommt das, was mich interessiert, weil der Podcast geht ja nur darum, um mich. Aber in unseren Notizen steht, kann man aus einem Esel ein Rennpferd machen? Kann jeder ein sehr, sehr guter Sportler werden? Gibt es sowas wie Talent oder ist alles harte Arbeit? Das sind jetzt so die großen Punkte, die wir jetzt gern mit dir besprechen würden und durchgehen würden, weil das doch sehr oft kommt und ein heiß diskutiertes Thema ist.
Und ich behaupte oft in meinen Vorträgen, dass ich nicht der hochbegabte Radfahrer bin, weil mein Lungenvolumen ist jetzt nicht außergewöhnlich hoch, das ist eigentlich Standard. Ich bin jetzt nicht super leicht für Bergauffahrten gebaut, aber mittlerweile glaube ich selbst auch, dass ich schon gewisse Voraussetzungen habe. Vielleicht geht es einfach um Robustheit, um wie viel Training man aushält, ohne sich zu verletzen. Ja, und jetzt, Max, darfst du ansetzen mit deiner Antwort.
Die nächste halbe Stunde gehört mir. Ja, nein, natürlich ist schon, es gibt schon angeborene Faktoren, die Einflüsse haben. Ja. Es ist immer die Frage, was man will. Also die Frage, kann man aus einem Esel ein Rennpferd machen, ist ja sehr schwammig. Ne. Das kommt immer davon, definiere Rennpferd, ne. Wo will man hin? Es macht den Unterschied, willst du jetzt Langstreckenfahrer sein, der am Podium ist, willst du Langstreckenfahrer sein, der lange Rennen einfach fahren kann, willst du Kriteriumsfahrer sein, willst du Klassementfahrer sein. Das, für alle diese Bereiche gibt es bestimmte Punkte, die halt notwendig sind, damit man wirklich vorn dabei ist. Und wie du schon richtig sagst, da Straps, also je länger das Rennen wird, desto weniger entscheidend ist ein ganz, ganz großer Motor, also eine ganz, ganz hohe V2 Max. Ich würde jetzt mal behaupten, in der World Tour, da wird es kaum einen geben, der ein 70er V2 Max hat, also die werden alle an oder über die 80 kommen und jeder, der das ein bisschen verfolgt hat mit Bora-Hans Grohe, ne, der Toni Balzer, der mit über 90 da an den Start geht, jetzt als ehemaliger Skitour-MGer, das sind jetzt schon andere
Werte. Ich möchte nur ganz kurz unterbrechen, also wir haben gesagt, es wird weniger technisch, weniger nerdig, aber ohne Fachbegriffe werden wir es nicht schaffen, nur für die keine Ahnung haben, also die V2 Max, das ist so ein Wert, ein Richtwert, den man sehr gut messen kann und feststellen kann, der quasi unveränderlich ist, wenn ich das richtig verstehe, aber der...
Das stimmt nicht ganz. Ja. Also die V2 Max ist einfach nur die maximale Sauerstoffaufnahme. Es sagt nichts anderes, wie viel Sauerstoff kannst du aufnehmen und drinnen verwerten in deinem Körper. Und es war schon ursprünglich immer so ein Wert, wo man gesagt hat, na, der ist ziemlich fix und den kannst du nicht verändern, aber es gibt durchaus Untersuchungen, wo Leute diese maximale Sauerstoffaufnahme um 20 Punkte verändert haben. Ja. Also ich sage jetzt einmal, 80 Milliliter pro Kilo pro Minute, das ist die Einheit dieser maximalen Sauerstoffaufnahme, das ist richtig hoch. Also, und das ist das Bruttokriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Das heißt, man wird keinen richtig guten Ausdauersportler finden in die klassischen Ausdauersportarten, der nicht irgendwo da drüber ist. Und je länger das Ganze wird, desto weniger musst du dieses ganze System ausschöpfen, ne? Weil du fährst ja nicht immer am Limit. Und deswegen reicht unter Anführungszeichen auch mittelmäßige, wobei jetzt deine ja jetzt auch schon hoch ist. Ja? Also da, aber natürlich jetzt nicht on top. Und der Motor ist zwar nicht entscheidend, aber wenn man hat, ist es schon nicht schlecht, ne? Weil wieder... Je leistungsfähiger das man ist, desto weniger wehtun gewisse Werte, die unter den einzelnen Schwellen dann liegen. Und eine zweite Sache ist natürlich auch die Muskelfaserverteilung, die ist sehr genetisch bedingt. Also gibt es ja langsame und schnelle Muskelfasern und die, die man halt bei Langstrecken braucht, sind die langsamen. Und da bist du sicher, behaupte jetzt einfach einmal, genetisch ein bisschen prädisponiert, also du hast eine gute Voraussetzung und du trainierst einfach schon irrsinnig lang. Ja? Also es ist schon über ein Jahrzehnt, wo du wirklich konsequent viele, viele Stunden im Sattel sitzt und dann passen sich diese Fasern einfach an und die werden einfach immer, immer besser in der Hinsicht. Ich würde jetzt mal behaupten, bei dir treffen so ein paar Faktoren aufeinander. Das ist, wie du sagst, die Robustheit, die harte Arbeit von dir, weil du hast kein Jahr nicht gehabt, wo du irgendwie auslassen hättest. Verzeih mir den Ausdruck, ein mittleres Talent, also jetzt im Sinne von den Voraussetzungen und wahrscheinlich eines von deinen stärksten Sachen, 100% Professionalität da. Also du bist sehr, manchmal muss man schon sagen, pedantisch im positiven Sinne, also dass wirklich alles passen muss, außer jetzt vielleicht die Konstruktionen am Cockpit vom Schiff oder so, die dürfen dann auch mal mit irgendwelchen Sprühflaschen
mit der Technik sein. Bin ich sicher nicht pedantisch.
Ja, aber du reizt einfach jegliche Felder aus, die man im Ultracycling braucht, um vorn zu sein. Und das sind einfach extrem viele Facetten. Da geht es nicht nur darum, um schnell sein. Ihr habt es ja schon sehr oft erwähnt, dass natürlich das ganze Teamgefüge, das Drumherum, das Training unterm Jahr und es sind viele Faktoren, die du halt schon optimiert hast im Laufe der 10 Jahre. Und da würde ich behaupten, das gehört dazu, um aus einem Esel ein Rennpferd zu machen im Ultracycling, jahrelange Erfahrung, weil es gibt einfach kein Schema F nicht in dem Sport.
Ich würde noch ergänzen, das ist vielleicht eh das Ähnliche, was du sagst, nämlich einfach Geduld, die Zeit, sich selber zu geben oder zu nehmen, dass man weiß, das wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen, das braucht einfach ein paar Jahre, um dran zu bleiben. Und dann ist es, ich denke, wenn du, es macht mir Spaß, ich mache das gern, es ist nicht jede Trainingseinheit lustig. Es gibt oft sogar einige Phasen, wo es ein, zwei Wochen lang gar nicht lustig ist, aber grundsätzlich macht mir das als Spaß. Und ich glaube, das ist die Basis, dass ich es über so viele Jahre hinweg jetzt schon mache mit einer Freude und dann wird man irgendwann einfach besser, das kann man gar nicht verhindern. Und ich wollte auch noch im Prinzip auf die Frage hinaus, ich kriege immer wieder E-Mails, wo mich Leute fragen, hey, hast du ein paar Tipps für mich, ich möchte mal ein 12- oder 24-Stunden-Rennen fahren, wie viel muss ich trainieren? Und wenn jetzt mittlerweile durch das Wissen, was ich auch ein bisschen habe, weiß ich, dass man oft sagt, mehr als 7 Stunden Training pro Tag bringen nicht mehr. Da ist körperlich der Trainingseffekt dann quasi nicht mehr größer während, wenn man noch länger fährt oder vielleicht sind es 5 oder 6 Stunden, je nachdem. Aber ich bin früher, nämlich so 2005, 2006, wo ich die ersten guten Jahre dann gehabt habe, oft 40, 45 Stunden in der Woche gefahren mit einer 12-Stunden-Einheit jedes Monat und da habe ich echt noch mehr trainiert als heute, bin aber öfters krank gewesen, hat natürlich negative Auswirkungen gehabt, aber wenn ich zum Beispiel auch daran denke, Knieschmerzen werden von mir jedes Jahr weniger. Das erste Race Across America haben wir wahnsinnig die Knie wehtan, die letzten Male immer weniger. Das heißt, es scheint schon so, dass das extrem umfangreiche Training sich auch auszahlt, auch wenn es sportwissenschaftlich vielleicht schon keinen zusätzlichen Effekt mehr hat.
Naja, das ist ein sehr viel diskutiertes Thema in Wahrheit. Und da gibt es jetzt keine ganz richtige Antwort. Es ist ein bisschen ein philosophischer Ansatz vielleicht, weil die einen Trainer sagen ja, die anderen nein. Energetisch bringt es sicher nichts, wenn du jetzt extrem lange Einheiten fährst. Aber wie du schon richtig sagst, also es bringt dir schon was, weil du mal Erfahrung sammelst, da, wie geht es dir, wenn du wirklich, wirklich lang im Sattel sitzt und das musst du zwangsweise dann auch beim Rennen. Und ich sehe einen großen Vorteil in die ganz langen Einheiten, nämlich die Verpflegung trainieren. Weil es ist zwar gut und schön, wenn man in Schuhe über 2-Stunden-Einheit gut vertragt, aber das sagt noch nichts aus, wie es dann nach 6-7 Stunden ist. Ja. Und du kennst sicher auch genug Fahrer, die das Entschuh nicht vertragen, aber Fresopin zum Beispiel, was in Wahrheit ja das fast die Dente ist. Ja. Und da kommt man einfach auf Sachen drauf, was vertragt man nicht gut. Und ja, Weitradl fahren ist im Wesentlichen ein Fehlervermeidungssportart. Das heißt, man muss einfach so viele Fehler wie möglich vermeiden, um einfach gut zu sein. Und da gehört die Ernährung natürlich ganz stark dazu. Und das trainiert man halt bei langen Einheiten anders als wie bei 3-Stunden-Einheiten. Jetzt rein energetisch gesehen, vom Stoffwechseltraining her, würde ich sagen, es reichen vollkommen 4-5-Stunden-Einheiten. Ja. Aber dann kommt die Komfortzone, dann ist die irgendwann aus und dann sieht man, wie es geht.
Jetzt habe ich die Notizen falsch gelesen, weil da ist gestanden, mehr als 7 Stunden Training bringt nichts. Und ich habe mir gedacht, jawohl, 1 Stunde in der Woche. Also 1 Stunde am Tag, eine Woche lang, das hält ja aus. Das passt super, das ist mein Niveau. Aber ihr redet jetzt von 7 Stunden am Tag, okay. Aber die eigentliche Frage, um die haben wir uns jetzt ein bisschen herumgewunden. Und ich glaube, das kann man so abschließend sagen, es gibt keine klare Antwort. Ohne, also für absoluten Spitzenbereich wird es ohne Talent, ohne körperliche, genetische Voraussetzungen fast nicht gehen. Aber um ein sehr guter Hobbysportler zu sein, reicht jahrelange harte Arbeit. Als wäre das nicht genug, aber man wird ohne die idealen Voraussetzungen nie ganz in die Spitze vordringen können. Also egal wie hart und wie viel man arbeitet.
Ja, danke, stimmt, wir sind da ziemlich abgedriftet. ja, also wie gesagt, es kommt darauf an, also wenn wir jetzt in die klassischen Sportarten sind, wo eine große Dichte an Sportlern ist, dann wird man es nicht schaffen dort, wenn man die gewissen Voraussetzungen nicht hat. Also da fällt dann einfach der letzte Punch an die Spitze. Je länger die Distanzen werden, desto dünner wird natürlich auch das Konkurrenzfeld und desto mehr entscheidet da die, behaupte ich jetzt einmal, der Umfang, der gefahren werden kann. Und das ist halt auch, das ist ein zeitlicher Faktor einfach. Ja, also viele Leute, die meisten Leute, können ja nicht unendlich viele Stunden aufwenden fürs Training, weil andere soziale Faktoren damit einspielen. Das heißt, es wird automatisch limitiert. Ja. Und man muss einfach robust sein, das stimmt schon. Ja. Man muss das aushalten, weil es nicht so von der, weil ich will, dass jeder hart fährt und nur die sich irgendwie überleben, kommen durch, sondern man muss einfach die Umfänge fahren, damit man da vorne dabei ist, weil man muss einfach viel aushalten können. Und da ist es halt einfach so, dass manche Leute viel Training besser aushalten wie andere, weil halt die Strukturen vielleicht schon gefestigt sind. Du, Strabs, hast zuerst erwähnt, deine Knie. Wir haben ja die ersten Ram ja, wie du sagst, immer das Problem gehabt, dass dann ab der Hälfte irgendwas immer angefangen hat, zum extrem wehtun, viel Schmerzmittel nehmen müssen. Und jetzt, 12 Jahre später, geht es mit einer oder keiner Schmerztabletten, dass man ins Ziel fahren,
ohne dass ich glaube, ich kriege am letzten Tag auch Schmerztabletten, aber es könnte ja auch ein Placebo sein. Das wisst wahrscheinlich ihr, aber ihr braucht es uns jetzt bitte nicht sagen. Ihr könnt das Geheimnis gern behalten, aber es ist, wie gesagt, auch im Nachhinein, in kürzester Zeit sind quasi die Nachwirkungen eines Race Across America wieder verdaut. Es geht einfach jedes Jahr besser. Die Erholung geht vielleicht nicht schneller, aber die Strapazen, denen der Körper ausgesetzt ist, die werden einfach weniger.
Nee, ich würde sagen, die Erholung geht schon schneller, weil du passt ja über dieses jahrelange Training, passen sich deine Strukturen an. Ja? Und das, man weiß einfach, Gelenk, Bänder, Knochen, Sehnen, das dauert irrsinnig lang, bis sich das anpasst. Also da reden wir von Monaten und dann halt über die Jahre hin gesehen immer mehr über die Jahre, dass sie sich anpassen. Und da gibt es auch keinen Shortcut nicht. Da kann man nicht sagen, ja, ich mache jetzt eine andere Trainingsmethodik und dann geht es schneller. Das braucht einfach diese Jahre oder ich würde es eher schon auf Jahrzehnte auch wirklich setzen, dass das so stark ausgeprägt ist, dass das auch aushält. Und wenn es stark ist, dann ist natürlich auch im Ziel dann wieder schneller fit, weil halt nicht so viel zerstört worden ist. Und das ist halt, manche gehen da ein bisschen blauäugig an die Sache und sagen, ah, Ram, cool, ja, 3-4 Jahre, dann fahre ich dort hin. Ja, aber wir wissen, dass das manchmal nicht gut ausgeht.
Da fällt mir jetzt einfach auch der Punkt ein, es wird ja oft geredet, Körper oder Psyche, wie wichtig ist die mentale Stärke. Ich denke, wenn du körperlich anfängst, wirklich ans Limit gehen zu müssen oder vielleicht auch schon körperliche Schwachstellen auftauchen, du körperlich am Boden bist, dann musst du mit dem Kopf immer stärker quasi dich noch weiterhin überwinden. Und dann wird da im Körper einiges kaputt. Und wenn du körperlich nicht ein Mindestlevel an Fitness hast, ist dieser Sport wirklich schädlich. Das glaube ich schon. Und wenn du aber gewisse Fitness hast und gut vorbereitet bist, haltet man ein Race Across America, ich will nicht sagen locker, aber doch recht unbeschadet aus und ist dann noch recht bald wieder vollständig geholt. Und deswegen warne ich immer ein bisschen davor, dass man die psychische Komponente fälschlicherweise so interpretiert, wenn ich einen starken Kopf habe, kann ich meine körperlichen Grenzen überwinden, weil körperliche Grenzen zu überwinden hinterlässt oft Schaden und das will man ja vermeiden.
Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen in die Nesseln setzen, aber ich bin da auch eigentlich der klaren Meinung, dass wenn ich das wirklich machen will, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt mental viel daran arbeiten muss, weil das ist ja einfach eine brutale körperliche Arbeit, die, wie schon gesagt, also ich würde sagen, das Minimum 5 Jahre, wo man schon gute Vorerfahrungen hat, beziffern, dass man arbeiten muss dran, dass man fit genug ist für das, weil ich meine, es braucht nur jeder mal das Race Around Austria fahren und wenn er im Ziel ist, dann soll er sich überlegen, ob er nur mehr gerne eine Runde fahren möchte und dann bist du noch immer nicht im Ziel beim Ram und da muss halt einfach körperlich topfit sein und ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtig bei Aussagen, ja, der Kopf, der macht das, da natürlich, ich würde jetzt natürlich da überhaupt niemandem zu nahe treten und man muss ja sagen, dass wir gute Erfahrungen haben mit diesen Art von Training. Du hast ja in deine Anfänge erst auch ein paar so Techniken zurechtgelegt, aber ich denke jetzt einmal, wenn man diese Techniken hat und sie wohlfühlt dabei, ja, dann sollte es jetzt nicht jahrelang immer wieder ein Thema sein, sondern man soll sie, es ist jetzt weder mein Fachgebiet, noch kennen wir in irgendeiner Form da gut aus, aber ich glaube, am Anfang sollte man sich Strategien zurechtlegen. Da gibt es gute Leute, da gibt es Mentaltrainer oder Sportpsychologen, die das super machen. Und wenn man dann sehr geistige Strategie zurechtgelegt hat, dann darf es eigentlich kein Zweifel nicht mehr geben. Das Einzige, man muss es aushalten können, dass man vielleicht einmal mit 100 Watt fährt. Ja, da scheitern auch manche.
Das ist ein schöner Gruß. Das haben wir gerade vor kurzem besprochen, zum Beispiel mit dem Philipp Keider, der wahnsinnig gut in Form ist, den du auch trainierst, der super Werte treten kann und dann, so wie ich, so wie jeder andere, die Werte rasseln in den Keller und dann entsteht innere Unzufriedenheit. Und das haben wir auch mit Philipp besprochen. Wir glauben, dass der Kopf sehr viel dich stören kann, dass der Kopf oft Baustellen aufwirft, die dich ausbremsen, dass psychische Hürden irgendwie wie eine Handbremse sind, die angezogen ist. Aber um schneller zu werden, fällt mir ein Zitat ein vom Rainer, der hat immer gesagt, ob du weiterfährst, entscheidet der Kopf. Wie schnell du fährst, entscheidet der Fitness.
Ja, also ich meine, grundsätzlich darf ich natürlich in Rainer in keinster Weise widersprechen, ne? Der Ehrenpräsident unserer Clique. Das wäre schon fast Blasphemie. Ja? Ich würde sagen, ich würde es fast ein bisschen umformulieren, aber natürlich sind jetzt nur Spitzfindigkeiten. Also ich glaube, dass der Körper, dass der sagt, ob und wie schnell du fahren kannst und der Kopf, der muss halt mit. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wird der Kopf eh vom Team ersetzt. Weil irgendwann hat der Radlfahrer eine Aufgabe, er muss Radl fahren und er hat nicht die Aufgabe von allem anderen.
Und dass du aber doch auch anfällig bist für so, nennen wir es jetzt, nicht böse gemeint, esoterische Anwandlungen, das haben wir eh schon mal gehört, aber weil wir einfach uns der Clip so taugt, spielen wir den jetzt nochmal ein.
Und wir möchten dann von dir bitte die wissenschaftliche Studie dazu hören und die genaue Quellenangabe.
Erklär mir nochmal, was der Hummelmodus ist. Denk ein bisschen, komm. Der Hummelmodus, ja, die Hummeln, die magst du ja eh gern. Ich erkläre das nochmal und ich werde dich noch eine Nummer fragen, okay? Also pass gescheit auf jetzt.
Das muss er aber wissen, dass es da mündliche Prüfungen gibt.
Die Hummel schaut aus wie ein fettes Viech. Wie ein Bladerradlfahrer. Die Hummel fliegt. Aber wenn man berechnet, wie viele Flügelschläge die Hummel machen müsste mit den Flügeln, die sie zur Verfügung hat, dann geht sie das nicht aus. Das heißt, laut Berechnungen, und da gibt es ja viel gescheite Menschen, die das besser kennen wie ich, dürfte die Hummel nicht fliegen können. aber sie kann es. Und deswegen sagt man, wenn man was erreicht, wenn wir jetzt sagen, der Strasser, der soll eine halbe Stunde mit 500 Watt fahren und er sagt, er kann das nicht und dann schafft er es trotzdem, dann ist er im Hummelmodus. Okay? Hummelmodus funktioniert meistens am besten, wenn man nicht auf die Wattwerte schaut. Wenn man einfach mal antaucht, was geht und so lang wie es geht. Dann sind manche überrascht, was sie wirklich leisten können. Wollen muss man es halt. Aber das predigst du auch immer, ne? Das Ziel muss man haben. Was ist denn Priorität 1 bei dem Rennen? Das Ziel Nummer 1 bei dem Rad.
Einen Ziel anzukommen.
Das hat er mir
auch gesagt. Okay, jetzt ein gescheites Ziel.
Erster Wert.
Ja, danke fürs Einspielen. Ich habe es ja bis heute nicht geschafft, dass ich mir den ganz angehocht habe, weil irgendwie man hört sich ja selber, glaube ich, nicht unendlich gern. Und das ist immer für mich so fremdschämend gewesen, aber jetzt weiß ich auch wieder, was das da gegangen ist. Nein, der Hummelmodus, der ist jetzt auch nicht auf mein Mist gewachsen. Das gibt es natürlich in den Weiten des Internets, beziehungsweise habe ich das gehört, wo der Flo und ich unsere Podcast-Leidenschaft angefangen haben zu teilen, im Besenwagen-Podcast. Das sind ein paar deutsche Jungs, also ehemalige Rennradfahrer, die echt witzige Podcasts aufnehmen und wo dann einmal ein Trainer von Sunweb, glaube ich, war, diesen Hummelmodus dann wieder in meine Erinnerung gerufen hat und das ist irgendwie so hängen geblieben und in der Situation ist mir ja einfach eingefallen. Ne? Und die wissenschaftliche Datenlage ist sehr dünn.
Der Flo hat den Hummelmodus auch schon erlebt, das haben wir in der Staffel 3 besprochen und es hummelt halt da nicht ewig, das ist begrenzt, das ist wie so ein Superzündi, der brennt kurz einmal und dann.
Und das ist auch, du hast das angesprochen, aber es sind ja körperliche Grenzen und es sind nicht körperliche, naja, wenn ich jetzt wirklich will, dann kann ich weiterfahren, sondern es sind wirklich Grenzen und irgendwann sind die erreicht und da hilft der stärkste Kopf nicht. Aber um das, ich glaube, damit können wir das Thema auch ganz gut abschließen. Wir haben da uns eh schon ausführlich dazu geäußert. Ich glaube, wir drei sind uns relativ einig. Es gibt Leute mit anderen Zugängen, die wir auch schon da gehört haben, was ich auch sehr interessant finde.
Und das ist auch vollkommen legitim, muss man dazu sagen. Ja.
Also ganz klar, also es wollte ich auch sagen, dass...
Vor allem hängt es auch von der Zielsetzung ab. Wie ein Race Across America gewinnen, wie 1000 Kilometer fahren in 24 Stunden, du brauchst ein anderes körperliches Level, wie eine Karenzzeit Rennen zu fahren. Ganz klar.
Genau, also und dann haben wir da noch so ein paar allgemeine Fragen zur Trainingslehre, einfach ganz, ganz allgemein, was vielleicht für jemanden, der anfangen will, der Straps hat in irgendeiner Episode einmal gesagt, wenn jemand 500 Euro darin investieren will, schneller zu werden und ein besserer Radfahrer zu sein, dann ist es nicht der Carbon-Flaschenhalter, es ist nicht das Zeitfahrrad, es sind nicht die teuren Laufräder, sondern es ist die Wattkurbel, weil damit kann man seit Training einfach auf ein ganz anderes Level heben. Würdest du das unterstreichen und was sind so Tests oder Benchmarks, mit denen man dann arbeiten kann, wenn man sich jetzt eine Wattkurbel kauft?
Ich bin da vollkommen beim Straps und wahrscheinlich wird uns der Robert Müller jetzt gerade den Vogel deuten. Aber heutzutage führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass man mit Watt fährt, wenn man ein strukturiertes Training sich gönnen möchte. Ja. Und der Struktur führt einfach immer zu Verbesserungen. Wobei man schon sagen muss, also es braucht jetzt auch nicht jeder eine Wattkurbel. Ja, wenn ich jetzt einfach Radlfahren cool finde und einfach Radlfahren für Radlfahren, dann werde ich auch besser. Siehe Robert, ja, also der ist ja ein unglaublich guter Radlfahrer und der fährt einfach so viel und macht es mit so einer Freude und Passion, dass er einfach dadurch gut geworden ist. Ja.
Aber es hat und schon er fährt auch seit Jahrzehnten Rennen, also mit total viel Spitzenbelastungen und das ist schon seit auch Jahrzehnten. Ja,
ja, also das gibt ihm ja auch natürlich Rechte. Und in der Regel hat man es aber eher mit Leuten zu tun, die ja in irgendeiner Form entweder ein Zeitmanagement betreiben müssen, ja, weil sie berufliche Verpflichtungen haben und familiäre, beziehungsweise im Radsport geht man ja auch schon teils eher den Weg oder Triathlon auch, dass man sagt, man versucht mit möglichst wenig Training einen maximalen Output zu schaffen, weil halt die ganzen Profis mittlerweile auch schon Umfänge fahren, die man immer ewig steigern kann. Ja. Das heißt, man muss auch irgendwo Strategien finden, wo man ein bisschen optimiert und das kann einfach die Herzfrequenz nicht mehr leisten. Und ich habe natürlich auch in meinen Anfängen Sportler gehabt, die ich mit Herzfrequenz Steuerung betreut habe und bis vor am Jahr habe ich auch noch ein, zwei Sportler gehabt, die mit Herzfrequenz gefahren sind, aber das ist halt in der Trainingsanalyse immer so, wie wenn du durch ein Milchglas durchschaust. Also das ist alles so ein bisschen schwammig. Ja, vor allem bei den Intervalle, Herzfrequenz ist immer träge, reagiert nicht gescheit. Du kannst die Zonen schlecht definieren, weil es ja immer ein indirekter Parameter ist. Also ich würde auch, wenn ich ein konkretes Ziel habe und ich würde dieses Ziel mit einem gewissen Zeitmanagement erreichen, würde mir eine Wattkurbel kaufen und einen strukturierten Plan mir entweder zulegen oder richten, um möglichst effizient zu diesem Ziel kommen und es gibt keine leeren Kilometer, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, wenn ich jetzt sage, dass man keine leeren Kilometer fährt.
Ich habe auch gemerkt, ich fahre seit 2011 mit Leistungsmessung, bin jetzt auch seit mit Power to Max ausgestattet, Sponsor von mir. Und ich kann auch ohne Wattmessung jetzt fahren. Ich habe das einfach sehr gut gelernt. Man schult sein Körpergefühl auch damit. Das heißt, irgendwann, zuerst schaust du immer, jetzt zum Beispiel bei mir, so meine FTP-Schwelle ist im Bereich von 400 Watt, dass ich eine Stunde lang fahren kann. Grundlagentraining ist bei 220 bis 270 grob. Und da schaust du zuerst immer ganz genau, ich muss in dem Bereich drinnen bleiben, bergauf etwas langsamer, bergab ordentlich mittreten, das kriegt man dann irgendwann so ins Gefühl. Und jetzt kann ich die Watt komplett gleichmäßig fahren über Stunden und würde gar kein Leistungsmesser mehr brauchen. Also es hat man auch in dieser, dass ich das unterbewusst jetzt auch schon einfach drinnen habe, dass ich zum Beispiel beim Einzelzeitfahren oder beim 24-Stunden-Rennen eine konstante Leistung bringen kann, ohne wie der Christopher Froome permanent auf den Tacho schauen zu müssen.
Ja, so soll es auch sein. Also das Körpergefühl muss ja natürlich auch vorherrschen. Also man soll ja kein Sklave von der Technik sein, weil was machst du, wenn es einmal ausfällt dann während dem Rennen? Nein, dann kannst du auch nicht stehen bleiben. Also es ist ja nur Mittel zum Zweck und es hat einfach nur Vorteile. Also ich wüsste jetzt einfach keinen Nachteil nicht. Ja. Du kannst das Training super steuern, du kannst ein Pacing zurechtlegen für ein Rennen. Du kannst die Ernährung danach planen, weil du halt genau weißt, oder relativ genau weißt, wie der Verbrauch ist. Und ja, wie du Verbesserungspotenzial erreichst und du kannst deine Einheiten super vergleichen, ob du vielleicht Steigerungen hast, wie sie Watt zu Herzfrequenz zum Beispiel verhält, dann siehst du auch, wie zum Beispiel Regenerationsprozesse, ob die gut laufen oder ob vielleicht eine Restermüdung da ist. Also ich sehe überhaupt keinen Nachteil drinnen, wenn man mit einer Wattkurbel fährt und ich kenne keinen, der nicht dann vielleicht ein bisschen widerwillig sich das zugelegt hat und dann aber begeisterter Wattkurbler geworden ist. Es ist ja ein bisschen eine Spülerei. Ne? Es ist ja bei mir auch, in Wahrheit brauche ich es ja nicht, aber ja, es ist einfach, man kann ein bisschen seine Leistungsfähigkeiten einordnen, ein bisschen erforschen und ja, bei mir ist halt auch, ich möchte schon ein bisschen nachempfinden können auch, ne? Oder das hört sich jetzt so an, wie wenn ich nur 5 Minuten immer am Radl sitze, aber dass ich schon auch weiß, wie sich 5 Watt pro Kilo anfühlen, ne? Also was ich meine Leute zumute, das muss ich auch irgendwo, ich probiere diese Trainings auch selber, wenn nicht immer in der Länge, aber natürlich weiß ich, wie sich die Sachen anfühlen und das glaube ich muss auch der der Anspruch vom Trainer sein, dass er nur so Sachen vermittelt, die er selber zumindest einmal in irgendeiner Form gespielt hat. Und da braucht sie dann dieses Teil.
Das finde ich sehr gut von dir. Du bist ja voriges Jahr in King of the Lake mitgefahren. Ich habe da, glaube ich, einen Zeitverhelm geborgt oder einen Zeitveranzug. Du hast sehr gut ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob du 5 Watt pro Kilo gefahren bist, aber es hat zumindest gut ausgeschaut.
Ja, also die 5 Watt habe ich geleistet bei der Stiergrauf, weil ich fast spät gekommen bin zum Start. Ja.
Dabei 5 Watt pro Kilo hättest du den Zeitverhelm nicht mehr braucht, dann wäre schon ganz so ein ordentliches Ergebnis rausgekommen.
Ja.
Es galt oder gilt vielleicht immer noch dieser FCB-Test als Goldstandard in der Trainingssteuerung. Er ist leicht reproduzierbar, er ist draußen wie drinnen reproduzierbar, man braucht kein Laktatstechen, man braucht keine aufwendige Trainingsanalyse. Arbeitest du auch noch damit oder hat sich da jetzt was weiterentwickelt, verändert?
Ja, man muss diese Sachen einfach immer richtig einordnen. Also ich habe jetzt nichts davon, da irgendwie über was gut und schlecht zu reden. Es ist halt, der FTP-Test ist das, was er ist, a functional threshold point. Das heißt, eine funktionelle Schwelle. Wie du richtig sagst, er ist super einfach einsetzbar, er ist überall reproduzierbar und es ist so, wenn ich ins Training einsteige, dann macht jede Struktur grundsätzlich einmal Sinn, dass man besser wird. Also wenn ich vom unstrukturierten Training komme und sage, okay, jetzt fahre ich den FTP-Test, dann mache ich auf Zwift vielleicht irgendein Programm, wie es jetzt im Winter war, dann wirst du automatisch besser werden. Es kommt halt irgendwann der Punkt einmal, wo diese Leistungsentwicklung abflacht. Und dann kommt so ein bisschen die Krux an der Sache, weil du ja nicht weißt, wie sich diese FTP zusammensetzt. Das heißt, du hast eine gewisse Schwelle und die meisten fahren ja dann maximal 20 Minuten, weil 60 Minuten tut sich kaum einer an. Da wäre es ein bisschen verlässlicher. Aber du rechnest dann hoch auf eine Schwelle. Und du weißt aber nicht, wie viel von diesen Watt hast du jetzt mit aeroben Stoffwechsel geleistet und wie viel mit anaeroben Stoffwechsel. Und das sind ja komplette Gegensätze. Der anaerobe ist ja ohne Sauerstoff, wo du die Kohlenhydrate sozusagen ausblasst, wie wenn du mit der zweiten auf der Autobahn fährst. Und der aerobe Stoffwechsel ist halt der ökonomische. Ja? Also da fährst du mit der sechsten, da fährst du mit dem Fettstoffwechsel. Das ist halt, da kannst du halt richtig lang fahren. Und diese zwei Teile bestimmen, wie hoch der FTP ist. Nur ist die Blackbox für jeden, wie groß sind die Anteile. Und das kann man halt mit dem FTP nicht sagen. Und das vielleicht als kleines Beispiel. Ich mache ja selber Diagnostiken auch mit meinen Athleten und mit Fremdathleten, aber zum Großteil mit meinen, weil ich halt wissen will, wie sich das zusammensetzt. Und wir haben im Winter festgestellt bei einem, die V2 Max, die maximale Sauerstoffaufnahme, die ist einfach ausbaufähig. Also das ist jetzt einfach der Faktor, der am schlechtesten ist. Wenn wir das entwickeln, dann wird automatisch was weitergehen. Und der Gegenpart zur maximalen Sauerstoffaufnahme ist die sogenannte VLA Max, die maximale Laktatbildungsrate. Die sagt ja, wie groß das dein anaerober Motor ist. Und die zwei, die bestimmen dann die Schwelle auch. Das heißt, bringen wir die V2 Max nach oben, dann steigt automatisch die Schwelle. Jetzt haben wir über den Winter halt sehr viel V2 Max Training gemacht. Nachdem im Winter das eher unlustig ist, dass man da irrsinnig viele Umfänge fährt, haben wir das halt eher mit harten Intervalle gemacht und haben immer wieder so kleine Überprüfungen gemacht zwischendurch, so wie du sagst, Flo, mit so einfachen Tests, ja, so wo man jetzt nicht dann diesen aufwendigen Test macht, sondern sagt, okay, jetzt schauen wir einfach einmal, wie schaut die Schwelle aus mit Hilfe eines Stufentests. Ist im Prinzip vergleichbar mit dem FTP-Test. Ja, und dann kommt nach 3 Monaten raus, das ist dieselbe Schwelle. Und dann ist man ja doch sehr verleitet zu sagen, Gottes Willen, das ganze Training war alles für den Hugo, war umsonst. Das war es natürlich nicht. Ja. Wir haben dann ja planmäßig auch unsere große Diagnostik gemacht und wo ganz nachvollziehbar und logisch rausgekommen ist, dass auch der anaerobe Stoffwechsel natürlich mitgezogen hat. Das heißt, wenn der aerobe steigt und der anaerobe, dann hält sich diese Schwelle wieder die Waage. Was wir dann gemacht haben, ist 3 Monate lang die anaerobe diesen anaeroben Motor zu drücken, dass er gelernt wird, dass er ja ökonomisch fährt. Und dann ist die Schwelle natürlich explodiert. Dann ist er, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber um 40, 50 Watt sowas nach oben gegangen. Und da unterliegst du halt im FTP dann dein Limit. Ja. Du siehst vielleicht, die Schwelle ist nicht weitergegangen, denkst du, das Training war umsonst. Dabei hat sich die V2 Max super entwickelt. Aber halt das zweite System hat sich auch mit nach oben entwickelt, weil du ständig im hohen Bereich gefahren bist. Und dann passt sich natürlich auch die Muskulatur dann an. Und dann haben wir einfach nur, unter Anführungszeichen, das versucht wieder zu drücken. Die V2 Max ist oben geblieben, weil wir ja die Umfänge auch gesteigert haben im Frühjahr. Und somit war alles gut beim Rennen, hat er eine super gute Schwelle gehabt, Rennen ist super gut gelaufen.
Das untersuchst du mit einem Leistungstest, der sogenannte PPD-Test von Insight ist entwickelt worden, gell? Wenn ich das jetzt so sagen darf, wenn das jetzt stimmt, und das ist ja der Test, den ich jetzt schon einige Male gefahren bin, der schaut in der Praxis so aus, 20 Sekunden sprinten, dann in einem zweiten Durchgang 3 Minuten, in einem weiteren Durchgang 6 Minuten und in einem letzten Durchgang 12 Minuten alles, was geht, zu fahren. Und das ist echt brutal. Und für mich sind nicht die 20 Sekunden Sprints das Allerschlimmste. Da wäre extrem schwache Werte. Max, du hast, glaube ich, sogar mehr gehabt als ich, oder?
Deutlich mehr, würde ich jetzt behaupten. Ja.
Da hat man bei mir echt gesehen, bei 20 Sekunden, da bin ich wirklich unterirdisch schlecht. Das ist ja immer so, wenn ich mit der Sabi einkaufen fahre, wir beide mit dem Stadtrad und die Ampel, die am Radlweg, die Fußgängerampel schaltet von Rot auf Grün. Ich verliere immer die ersten 5 Meter, ich komme nicht mit. Ich bin einfach wirklich im Antritt so schlecht.
Gibt es denn jetzt einen extra Button beim Zebrastreifen für die älteren Leute, wenn sie länger brauchen?
Und nach 50 Metern schließe ich wieder auf zu ihr und dann können wir wieder gemeinsam beim Geschäft oder gemeinsam heimfahren. Und das ist halt wirklich interessant und ich bin halt über die 12 Minuten recht gut und über die 20 Sekunden extrem schlecht. Und diese Balance ist, glaube ich, bei mir ganz speziell ausgeprägt, dass ich in den kurzen Abschnitten verhältnismäßig gar nicht einmal so viel mehr zusammenbringe wie bei den 12 Minuten. Und andere sind halt bei kürzesten Belastungen extrem hoch und da geht es dann schneller nach unten.
Ja, aber absolut notwendig für deinen Sport, ne? Weil wenn du jetzt hohe Werte bei den kurzen Sachen hättest, dann würde das nur hindeuten darauf, dass du deine Kohlenhydrate halt irrsinnig schnell verschwendest. Und das ist ja absolut kontraproduktiv. Das heißt, jeder, der im Langstreckenbereich fährt, dem sein Ziel ist es, seinen aeroben Motor zu kräftigen und den anaeroben Motor quasi zu schädigen, dass der möglichst schlecht ist.
Da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim nüchtern Training. Inwiefern das da vielleicht beitragt oder einen Effekt macht. Ich habe das früher auch in einer Phase sehr, sehr exzessiv betrieben. Bin auf wirklich 6-7 Stunden Einheiten gefahren, ohne Verpflegung komplett. Bin heimgekommen mit Schwindelgefühl und mir war schlecht und ich bin echt fast immer die Stirn aufgekommen. Hat irgendwie einen guten Trainingseffekt gemacht, gefühlt, aber ich bin ja dann recht bald einmal verkühlt gewesen und das war sicher absolut nicht förderlich. Aber wir zwar setzen ein nüchtern Training auch manchmal ein, gezielt, nicht lang. Und das ist ja auch etwas, was verschiedene Meinungen gibt. Ist nüchtern Training gut? Ist es schädlich? Macht es Sinn? Und wie viel macht
es
Sinn?
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so, wie manche Legende von früher besagt, ne, wenn man trinkt, dann ist das ein Zeichen von Schwäche oder wenn man isst am Radl. Nein, es ist wieder so wie jede Trainingsmethode, es ist ein Mittel, das man einfach wissen muss, wie man es einsetzt. Dann macht es schon Sinn auch. Aber es ist, wie soll man sagen, ein sehr spezielles Mittel. Also man muss da wirklich ein bisschen aufpassen damit. Weil so wie du sagst, also wenn du jetzt da ewig lang nüchtern dahin fährst, dann kann es schon sein, dass du auch mehr kaputt machst, als wie es gut machst. Weil du musst dir ja denken, wenn du jetzt nüchtern Training machst, der Körper kommt aus dem Schlaf raus und ist in einem abbauenden Zustand, in einem katabolen Zustand und du fährst dann deine 4 Stunden drauf, nüchtern Training, dann ist es ein massiver Stress für den Körper. Und du verlängerst automatisch die Regenerationszeiten und das ist ja auch nicht gewollt. Ne? Du willst ja am nächsten Tag wieder trainieren oder du willst ja irgendeinen Benefit draus haben. Also das ist einfach eine zu grobe Zumutung an den Körper. Und eine gewisse Menge an Kohlenhydraten braucht man einfach dann auch, deswegen, wir fahren das in der Regel so, dass wir maximal, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde nüchtern fahren und dann fangen wir zum Verpflegen an, weil es braucht der Körper bestimmte Enzyme, damit Fettsäuren eingeschleust werden in die Zellen, wo die dann verarbeitet werden. Und da braucht es Kohlenhydrate dazu, um diese Enzyme zur Verfügung zu stellen. Ansonsten hält sich der Körper halt woanders und im schlimmsten Falle ist das dann von der Muskulatur. Also nicht ein Zucker von der Muskulatur, sondern tatsächlich von den Proteinstrukturen. Und das wollen wir natürlich auch auf jeden Fall vermeiden. Und wo ich persönlich als Trainer die Finger davon lasse, ist bei Frauen ein nüchtern Training zu verschreiben, weil man mittlerweile weiß, dass dessen Hormonhaushalt bei den Frauen absolut negativ beeinflussen kann. Und wenn das exzessiv gemacht wird, dann halt so weit führen kann, dass zum Beispiel der Zyklus negativ beeinflusst wird. Und das will natürlich keiner riskieren. Ja. Und deswegen hat es nicht so viele Vorteile, dass ich sage, wir probieren das auf jeden Fall. Also der Vorteil ist ja marginal, unter Anführungszeichen. Ich kann ja das Ganze ja gestalten, dass ich sage, ich mache einfach ein fett- und eiweißreiches Frühstück. Also jetzt nicht Unmengen, aber schau, dass ich die Kohlenhydrate in der Hinsicht dann reduziere. Dann ist es ja fast derselbe Effekt. Ja. Und ich gehe aber nicht den Risikoschritt, dass ich sage, ich greife da jetzt so stark in den Stoffwechsel ein, dass ich was kaputt machen kann. Also Flo, Hände weg von den Zimtschnecken.
Zumindest vor dem Training.
Über das haben wir eh schon gesprochen, dass du jetzt deine Ernährung umstößt zum Smoothie-Tiger hin.
Ja, genau. Ja, aber du hast ja den Ruf so hart erarbeitet mit den Zimtschnecken. Ja, ich weiß ja gar nicht, also wie wir uns kennengelernt haben, warst du ja gar nicht mehr so auf dieser Welle drauf, ne?
Naja, das war halt auch dem geschuldet, dass ihr zwei euch unglaublich gesund ernährt, das fast schon ein bisschen in Richtung einer Essstörung geht.
Sagt der mit der Cherry Coke, ne?
Ja, für den habe ich mich teilweise schämen müssen, so gesund wie ihr euch da ernährt.
Ja, zu Recht, zu Recht.
Na, aber wir sind jetzt in der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich möchte das jetzt langsam da ein bisschen zum Abschluss bringen. Was ich mitgenommen habe, um das jetzt nochmal ein bisschen runterzubrechen auf einfache Worte: die Wattkurbel bringt's, strukturiertes Training bringt's jedenfalls. Ich kann es nur von mir selber sagen, auch mit jemandem, der sich jetzt nicht so intensiv damit auseinandersetzt, mit Trainingslehre, Trainingstheorie und drumherum wenig Zeit hat, es ist einfach super angenehm. Und sei es nur irgendein Trainingsplan aus dem Internet, einen Trainingsplan zu haben und den stupide abzuarbeiten, ohne viel drüber nachzudenken. Also natürlich, wenn man dann weiterkommen will, klar braucht man Rücksprache mit einem Coach, das ist klar. Aber es ist super befreiend, finde ich. Man arbeitet es einfach ab, denkt nicht drüber nach und im besten Fall sieht man relativ rasche Ergebnisse. Das ist mein Takeaway. Ich denke, ab einem gewissen Level muss man sich intensiver damit auseinandersetzen. Aber
mehr Training bringt mehr als weniger Training. Man kann gerade am Anfang eigentlich sehr wenig falsch machen, wenn man dann halt seine Leistungssteigerungen hat und besser werden will. Führt es irgendwann einfach dahin, dass man einen Trainer sich zulegen sollte, weil der einfach dann individuell auf jeden eingeht, weil der Max macht jetzt keine Excel-Tabelle mit kopieren und einfügen, sondern der kümmert sich schon sehr speziell um jeden. Und das ist natürlich dann auch eine finanzielle Frage, ist das mir das wert? Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich absolut. Und ja, die Kunst einfach schnell zu sein und ausdauernd zu sein, die Gabel zu schaffen, weil weit zu fahren, sehr langsam ist nicht erstrebenswert und kurz und schnell zu fahren wollen wir auch nicht, sondern der Kompromiss schnell und weit zu fahren, das ist halt dann die spezielle Sache.
Ich würde noch gerne da kurz eingrätschen, weil wir das auch irgendwie unter den Tisch fallen haben lassen, dass mit den Konzepten, wie schon des Öfteren das gefallen ist mit polarisiertem Training, da würde ich noch gerne zwei, drei Sätze dazu sagen, weil so Konzepte sind recht und schön, aber in Wahrheit halte ich eigentlich gar nichts von so vorgefertigten Maßnahmen oder Konzepte oder wie immer, dass man es nennt, weil selbst eine polarisierende Struktur kannst du, du kannst sagen, du machst im Winter alle harten Sachen, im Sommer alle lockeren, das ist polarisiert am Ende des Jahres. Oder du machst jede Woche 5 lockere Einheiten, 2 harte, auch das ist polarisiert. Also man muss immer so ein bisschen schon den Athleten anschauen, was der braucht und dann halt das Training darauf abstimmen. Und dann kommt halt entweder so eine Struktur am Ende des Jahres raus oder es kann auch rauskommen, dass jemand viel Schwellentraining gemacht hat. Also wir haben ja jetzt das Jahr auch gewechselt. Wir machen viel mehr Schwellentraining, weil wir jetzt einfach ein anderes Ziel haben auch dieses Jahr. Also ganz konkretes mit den 1000 Kilometer. Und wir haben jetzt auch weniger Umfänge, dafür mehr Intensitäten. Also es wird sicher am Ende des Jahres nicht ganz so diese Schere rauskommen. Und weil ihr sagt, der Trainer, der kümmert sich um jeden, das ist absolut richtig. Also für jeden guten Trainer muss ich das behaupten. Allerdings darf man nicht immer glauben, dass es gibt keine Zaubertrainings oder sowas. Gell? Also jegliche Trainingsstunden oder Trainingseinheiten, die sind bekannt. Es gibt wie Sand am Meer, es gibt YouTube-Channels, die sind super gut. Es gibt Pläne, da sind super Einheiten drauf. Das Problem ist immer nur dann, wenn man ein bisschen tiefer grabt, dann kommt man eben drauf, okay, das hat ja alles mit dem Stoffwechsel irgendwie zu tun und dann kommt man drauf, okay, polarisierendes Training ist auch nicht immer dasselbe, weil da gibt es D-Form und D-Form und dann kann man vielleicht eher polarisiert an der Schwelle arbeiten. Dann kommt man von 100 ins 1000. Und ich glaube, dann ist der Coach notwendig, der sagt, welche Einheit bringt wann was. Weil ich habe natürlich auch Athleten, die brauchen ähnliche Sachen. Ja, also die möchten eine V2 Max steigern. Ja. Aber ich kann nicht jedem dasselbe geben. Ich kopiere natürlich auch Einheiten, aber muss die dann auch zum richtigen Zeitpunkt hinlegen und teilweise halt dann anpassen. Weil der eine vertragt das Training besser wie ein anderer. Und da muss man halt auf den Athleten dann einzeln eingehen. Also jetzt mit Einheit kopieren. Ich bin jetzt ein bisschen in meinem Training Peaks Schema, wo man halt Einheiten rüberziehen kann und dann halt neu strukturieren kann. Also es ist nicht so, dass ich es 1:1 irgendwo umsetze.
Ich hoffe, aber du nimmst hin und wieder meine Werte und fährst danach. Das würde ich da jetzt vergönnen.
Ja, natürlich. Ja. Also ich setze halt dann nur die Prozent ein bisschen, aber aber was ich damit sagen will, ist, dass einfach wenn ich welche Trainingseinheiten wohin lege, das ist das Entscheidende. Und das habe ich eingangs ja auch schon gesagt, dass ich extrem viel nachdenke darüber, wann für welchen Sportler jetzt welche Trainingseinheit Sinn macht. Und das ist bei jedem extrem individuell. Also da gibt es wirklich keine zwei gleichen Trainingspläne bei mir. Das traue ich mir jetzt einfach so raus, weil es einfach so ist. Weil ja eben die Athleten zu verschiedenen Zeitpunkten sind, unterschiedliche Leistungsstrukturen haben, unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedlich reagieren auf Trainings. Und das macht es halt auch so spannend. Ja. Aber es macht es sehr zeitintensiv. Und auch wenn es dann immer 7 Tage die Woche sind, die halt dann durchgeplant sind, aber die Zeit, die ich da dran sitze, an diese 7 Tage, ist halt manchmal 10 Minuten und manchmal ist es halt auch teilweise eine Stunde oder vielleicht länger, ja, weil ich Sachen analysieren muss.
Kann es passieren, bei mir ist es hin und wieder so, ich muss da nicht einfach schreiben, es ist Sonntag, ÖFE-Vormittag, du hast wahrscheinlich selbst gerade irgendwas zu tun oder bist unterwegs und ich schreibe dir da, du, mir geht es halt echt scheiße, ich habe halt gar keine Kraft, ich tue von gestern alles weh, ich kann heute diese Einheit nicht fahren und dann schreibst du mir da in 10 Minuten zurück, dann planen wir halt um und tun wir das tauschen und dann passt es wieder. Ich versuche nicht jeden Tag lästig zu sein, aber manchmal lasse es nicht vermeiden.
Ja. Yeah. Na, das ist vielleicht nur ein super Statement von dir, weil ich genügend Leute habe, die fast ein bisschen Angst haben, mir zu sagen, dass es ihnen nicht gut geht, ja, vom Training her. Also ich bin wirklich erpicht darauf, dass wir ganz viel Kommunikation haben. Ich lasse mir die Einheiten bewerten mit Smileys, mit Zahlen, mit Kommentaren. Ich WhatsApp mit den Leuten, telefoniere mit den Leuten, einfach nur, weil ich wissen will, okay, wie geht's, ja? Also wie hat sich die Einheit angefühlt? Hat sie sich so angefühlt, wie ich das geplant habe? Und manche haben da echt eine Scheu davor zu sagen, du, heute geht's nicht, gell? Und das ist super, dass du das sagst, weil dann ruft der Straps an und sagt, hey, heute ist ein HIIT-Training, also mit hochintensiven Intervalle. Und das erste Intervall ist es gar nicht gegangen, beim zweiten, ich kämpfe voll. Und dann sagen wir halt, ja, okay, Abbruch, dann schauen wir das kurz an, meistens innerhalb von ein paar Minuten und sagen wir, okay, dann machen wir ein Regenerationstraining draus oder ein Grundlagentraining und wir strukturieren die restliche Woche halt neu dann. Ja. Und das ist überhaupt kein Problem. Problem wird es nur dann, wenn man durchbeißt und ich darf jetzt das sagen, glaube ich, weil der Philipp hat es ja selber erwähnt, und dann kommt man zu einem Punkt, wo man einfach schon ein halbes Burnout hat, weil man einfach alles durchdruckt hat im falschen Gedanken, man muss das durchziehen, damit man gut wird. Man kann sich nicht vergleichen. Ja. Deswegen, wir machen ja Trainingspläne öffentlich, auch in der Rennrad oder irgendwo, ja, weil es soll jeder nachfahren, wenn er glaubt, ja, aber das wird nicht zum Erfolg führen. Sondern da braucht jeder jeder hat sein eigenes Tempo. Ne? Das ist wie beim Lernen, ne? Im Kindergarten oder in der Schule. Jeder hat sein eigenes Tempo.
Das sind jetzt sehr schöne Schlussworte, die müssen wir fast nehmen, weil wir haben heute ein bisschen überzogen.
Eine Frage brennt mir nur auf die Lippen. Oder eigentlich sind es zwei Fragen. Was wird der Flo beim Rennrad Niederösterreich erreichen? Was traust du ihm zu? Und das Zweite ist, muss man als Coach ein bisschen einen Hauch von Sadismus haben? Tust du gern Leute ein bisschen quälen? Weil es wird uns Radlfahrer manchmal unterstellt, wir mögen es gern, wenn irgendwas wehtut, was nicht stimmt. Ich bin froh, wenn ich so wenig wie möglich Schmerzen erleiden muss, aber die manche harte Einheit gehört dazu. Aber wie ist es aus der Coach-Sicht? Taugt es dir, wenn die Leute leiden?
Also, was ich im Flo nicht zutraue, ist, dass er seine ersten 5 Stunden schlagt, die der letztes Jahr Benchmark gesetzt hat. Also, ich hoffe zumindest für ihn, dass er es nicht schlagt.
Das hoffe ich auch für mich. Ja.
Nein, natürlich, also ein besseres Ergebnis ist auf jeden Fall drinnen. Ja. Also, ist ja ohne Frage. Ne? Also, vorausgesetzt, der Flo lernt was aus seinen Fehlern. Das ist auch nicht immer ganz fix. Zur zweiten Frage, da hat der Lex ja ganz eine nette Idee gehabt, weil der Lex kriegt auch ein paar Trainingstipps für mich, von mir, Entschuldigung. Er hat ja gemeint, es wäre eine gute Idee, wenn ich jedem in so ein Training-Starter-Package eine Voodoo-Puppen von mir eine tue, die er dann auf die er draufstechen kann nach den Einheiten. Aber in Wahrheit, nein, gar nicht. Ich finde genau das Gegenteil. Also ich leide eher mit den Leuten. Also ich glaube, dass ich manchmal mehr leide als wie die Leute selber. Ja, manche, die feiern sich da selber ab, ja, dass die Einheit geschafft haben und ich denke mir nur, boah, Gott sei Dank. Ja. Also ich weiß schon, was sie leisten können dann immer, aber es sind halt brutale Wochen teilweise, die halt dann notwendig sind. Also es ist nicht so, dass mir das jetzt unglaublich Spaß macht, aber ich bin froh, wenn die Wochen vorbei sind, weil dann haben die Leute einfach einen riesen Brocken geschafft oder sei es auch Umfangwochen. Ja. Wenn es jetzt so wie es bei dir ist, einmal eine 40-Stunden-Woche hast, bin ich auch froh, wenn es vorbei ist. Einfach, weil ich ein bisschen mitleiden muss. Auch. Aber das ist halt einfach notwendig und die Resultate, wenn dann die Sportler einfahren, das gefreut mich halt dann am allermeisten, wenn zufriedene Gesichter durchs Ziel kommen.
Danke, Max. Ich freue mich auf die nächsten Trainings, zumindest einigermaßen.
Sehr gerne.